Vor gut 5 Jahren, am 11. März 2011, hat das sogenannte Tohoku-Erdbeben im Nordosten von Japan, an der Ostküste, die Erde erschüttert und einen Tsunami ausgelöst. Und dieses Seebeben war so stark, dass die Hauptinsel Japans um 2,5 Meter sich verschoben hat und dass sogar diese Rotationsachse der Erde sich um 16 Zentimeter verschoben hat. Die Massenverteilung auf der Erdoberfläche hat sich auch verschoben und seither dreht sich die Erde tatsächlich schneller. Nicht sehr viel, aber Geologen sagen, dass unsere Tage seither um 1,8 Mikrosekunden kürzer sind. Mit unserer Erdkruste, mit unserer Erdoberfläche ist es ja so, da gibt es diese Platten und es bauen sich manchmal Spannungen auf zwischen diesen Platten, eigentlich sogar permanent, und irgendwann entladen sich auf einmal diese Platten und dann gibt es ein Erdbeben mit verheerenden Auswirkungen und eben sehr oft auch mit Seebeben, mit aufgewühlter See. Was daran besonders interessant ist, neben all den erschütternden Nachrichten, die uns seinerzeit erreicht haben, als Bibelleser weiß man, dass die aufgewühlte See, das aufgewühlte Meer ein Bild ist für die Aufgewühlten, für die Unruhe unter den Nationen, unter der Erdbevölkerung. Wenn man so die Psalmen rauf und runter liest, dann taucht das öfter auf, dass von den Völkern, von den Nationen wie von dem Meer die Rede ist, dass das oft parallel gesehen wird. Und dass die Kräfte, die sich da entfalten, diese aufgewühlte See, oft ein Bild ist für die Unruhe und für den Aufruhr unter den Nationen. Und bedeutungsvoll ist, dass genau in dieser Zeit dieses Tsunamis schon etwas früher der sogenannte arabische Frühling begann. Also es wurden Kräfte entfesselt, geologische Kräfte. Das kann ich jetzt natürlich überhaupt nicht nachweisen, dass es da irgendwie einen Zusammenhang gibt. Nur die Bibel deutet an, dass es möglicherweise einen Zusammenhang gibt und dass es mehr ist als eine Metapher oder ein Bild, was mit dem Meer los ist und was mit den Völkern los ist. Spannungen bauen sich bei der Erdkruste auf und entladen sich auf einmal. Und ähnlich ist es in Bevölkerung, dass Spannungen sich aufbauen, manchmal über Jahrzehnte. Und auf einmal gibt es einen Ruck. Und dann gibt es auch so etwas wie ein Beben unter den Völkern. Ich habe euch hier eine kleine Karte mitgebracht. Da kann man das geradezu wie so ein soziologisches Seebeben oder Völkerbeben sehen. Also es ging von Tunesien aus, dass es um Stürze gab, dass die eher totalitären Regimes, dass sie auf einmal Regimewechsel gab, große Erschütterungen gab, große Unruhen. Und das hat sich richtig so von Nordafrika her nach links und rechts ausgebreitet. Und die Folgen davon, die treffen uns mehr und mehr, sie betreffen uns mehr und mehr hier in Europa. Eine Folge, die täglich in den Nachrichten uns beschäftigt, ist der Flüchtlingszustrom aus diesen Regionen und die Terrorgefahr, die uns auch permanent beschäftigt. In diesem Durcheinander haben sich finstere Kräfte gemeldet, die da ihre Zellen aufgebaut haben in dieser Region, die in das Vakuum hineingestoßen sind und ihre Macht entfaltet und aufgebaut haben, diese Terrorzellen, die diese ganze Region, aber zunehmend auch Europa erschüttern. Und das, was letzten Freitag los gewesen ist, das hängt damit zusammen. In diesem Wahlkampf in Großbritannien ging es unter anderem auch eben um Themen, die uns alle hier beschäftigen, um Angst vor diesen Veränderungen, um Flüchtlingszuströme und um diese Frage, wie stark das hier unsere Staaten destabilisiert und ob wir das verkraften können hier überhaupt in Europa. Und in diesem Wahlkampf hat das eine entscheidende Rolle gespielt und dass das Zünglein, und es wird sicher sogar mehr als das Zünglein an der Waage gewesen sein, dass jetzt die Entscheidung in Großbritannien so gefallen ist. Und es ist eben schlecht absehbar, was für Wirkungen, was für Effekte das jetzt hier auf dem Kontinent für uns haben wird. Wie gesagt, ihr merkt das ein bisschen, ich habe die letzten zwei Wochen das ziemlich eng verfolgt im Internet und am Fernsehen, diese Nachrichten, und habe mir so meine Gedanken darüber gemacht. Und eben, es sind oft diese Stichworte gefallen: Gleichgewicht der Kräfte, freies Spiel der Kräfte, Dominoeffekte und der Verlust von Kontrolle und damit die Ängste, die kommen. Umwälzungen, Veränderungsprozesse, die nicht absehbar sind und die ein Klima von Unsicherheit schaffen und von Angst. Und in dem Text aus dem Markus-Evangelium, den wir uns jetzt ansehen, geht es auch um Kräfte, die wirken. Ich lese Markus 6, Verse 14 bis 16. Davon hörte König Herodes, denn sein Name war bekannt geworden. Man erzählte, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, deswegen wirken solche Kräfte durch ihn. Andere sagten, er sei Elia. Wieder andere meinten, er sei einer von den alten Propheten. Als Herodes das hörte, sprach er, Johannes, den ich selbst habe enthaupten lassen, dieser wurde auferweckt. Ich spreche nochmal ein Gebet. Jesus, wir danken dir, du lebst. Und wir danken dir, dein Reich existiert und es breitet sich aus. Mitten in all den Umwälzungen und mitten auch in dieser Atmosphäre von Verunsicherung, die uns mehr oder weniger beschäftigt. Wir laden dich nochmal ein, sehr persönlich zu uns zu sprechen und auch als Gemeinde zu uns zu sprechen und uns Orientierung zu geben in dieser Atmosphäre von Umwälzung und von Verunsicherung. Amen. Es ist immer heilsam, es ist immer heilsam, und ich sage es zum dritten Mal, es ist immer heilsam, in die Bibel reinzuschauen. Und gerade wenn es Umwälzungen gibt, sei es globale oder kontinentale Umwälzung und Verunsicherung, oder sei es auch, wenn es Verunsicherungen in unserem ganz persönlichen Leben gibt, wenn es in unseren Netzwerken irgendwelche sozialen Tsunamis gibt, Dinge, die uns verunsichern, die uns Angst machen, wenn wir Beziehungsabbrüche erleben, starke Verunsicherung erleben. Es ist immer heilsam, die Bibel aufzuschlagen und den Blick auf Jesus zu richten. Ich male euch mal ein anderes Bild aus den Evangelien vor Augen. Petrus, der auf das Geheiß Jesu hin über Bord geht, buchstäblich geht, auf die aufgewühlte See steigt und über das Wasser geht. Aber der dann auch sinkt, als sein Blick auf Wind und Wellen und dieses freie Spiel der Kräfte fällt. Und wir können daran sehen, die Sicherheit ist da, solange der Blick auf Jesus gerichtet ist. Solange der Blick auf Jesus gerichtet ist, kann Petrus über dieser aufgewühlten See wandeln. Und das ist ein Bild für uns. Wenn Dinge uns aufwühlen, in uns selbst, um uns oder in der Welt, wir haben dann Sicherheit, einen sicheren Stand und einen sicheren Gang, wenn wir den Blick fest auf Jesus richten. Und das können wir sehr konkret tun, indem wir die Bibel aufschlagen. Wir werden das merken, wenn wir uns vor allem, wenn wir uns mit der Person Jesu beschäftigen, wenn wir die Evangelien durchlesen, wie sich eine Ruhe einstellt. Jesus stillt den Sturm in uns und um uns herum und er hilft uns, auch wenn der Sturm nicht gestillt wird, dass wir uns darin bewegen können. Und was spannend ist oder was mich sehr beschäftigt hat, hier geht es darum, dass ein Machtmensch, eigentlich eine machtbewusste Person, ein König, König Herodes, dass er Jesus als einen Machtfaktor entdeckt. Also vorausgegangen ist diese Sache mit der Aussendung, dass Jesus seine Jünger ausgesandt hat und dass, wenn man so will, Jesus eine Multiplikation seines Dienstes erlebt hat und dass seine Jünger Menschen geheilt haben, Dämonen ausgetrieben haben und dass dadurch der Radius, der Bekanntheitsgrad Jesu, dass er zugenommen hat. Und so in dem Gerede der Bevölkerung, da rangierte Jesus jetzt auf einmal unter den Big Names. Er wird verglichen mit Propheten, er wird verglichen mit Elia und auch mit dem letzten großen Namen, nämlich mit Johannes dem Täufer. Und vor diesem Hintergrund bekommt Herodes etwas mit und fällt der Blick des Herodes auf diese Person Jesus. Und es ist für ihn eine wenig gruselige Erfahrung, weil er diesen Johannes den Täufer hat hinrichten lassen. Davon werden wir nächsten Sonntag noch Näheres hören, über diese Umstände. Aber für ihn ist es etwas geradezu Gruseliges, Unheimliches. Er entdeckt da diese Person Jesus und er ahnt, hier wirken unglaubliche Kräfte, hier wirken Auferstehungskräfte. Das finde ich auch interessant, dass die Bevölkerung, dass die Leute das irgendwie wahrnehmen, hier wirkt eine Kraft, die stärker ist als der Tod. Und ihnen fällt da als erstes Johannes der Täufer ein und es ist irgendwie dieser Gedanke da, dass der enthauptete Johannes der Täufer, dass der in Jesus, wenn man so will, eine zweite Verkörperung gefunden hat. Und Herodes folgt dieser Deutung. Jesus selbst weist diese Deutung zurück. Aber was zutrifft, ist diese Sache mit der Auferstehungskraft. Das kann uns erstmal ein Beispiel sein. Wenn wir erschüttert sind irgendwie über das freie Spiel der Kräfte oder besorgt sind um das Gleichgewicht der Kräfte in unserem Leben oder global, dann dürfen wir wissen und dürfen uns daran erinnern, die Kräfte, die durch Jesus in diese Erde hineingeschleust wurden und die in seinem Reich bis heute wirken, sind mächtiger. Es ist eine Kraft, die aus den Toten auferwecken will, er auferwecken kann und auferwecken will. Es ist eine Kraft, die da die eigentliche ihre Wirkung entfaltet, wo menschliche Hoffnung aufhört und sie wird wahrgenommen von machtbewussten Personen wie Herodes als ein Machtfaktor. Wir entdecken das dann auch in der weiteren Geschichte des Reiches Gottes, in der Apostelgeschichte und auch in der Kirchengeschichte, dass es immer wieder Situationen gab, wo irdische Machthaber und Vertreter des Reiches Gottes einander gegenüberstanden. Und wir können diesen Punkt bei Jesus, wir können ihn ausziehen zu Begegnungen, die es in Apostelgeschichte gab und können daraus eine Linie machen und können etwas daraus lernen. Wir sehen, dass in Apostelgeschichte 8 Simon der Zauberer, der als eine einflussreiche Größe bekannt war, auch in lateinischen Schriften, also auch außerhalb der Bibel, war der bekannt als eine einflussreiche Größe. Er ist fasziniert von der Kraft, die von Petrus und Johannes ausgehen. Und er nimmt Kontakt auf sogar mit ihnen und will an diese Kraft herankommen irgendwie. Er merkt, da ist was dran an dieser Kraft. In Apostelgeschichte 13 wird Paulus entdeckt von dem römischen Statthalter Sergius Paulus auf der Insel Zypern. Und Paulus tritt auf vor diesem, wenn man so will, auch Ministerpräsidenten, vor diesen Lokalfürsten und seinen Beratern. Kraft, die wirkt. Auferstehungskraft, die wirkt. Wenn wir erschüttert sind, beeindruckt sind, vielleicht beeinträchtigt sind, eingeschüchtert sind durch die Kräfte, die wirken, die wir sehen und die uns selber unheimlich sind, dann sollten wir uns nicht einschüchtern lassen, sondern wir sollten uns darauf besinnen, dass wir als Kirche und dass wir als Jüngerinnen und Jünger Jesu, dass wir dazu bestimmt sind, genau diese Kraft auf die Straße zu bringen, in diese Welt zu bringen. Und wir sollten unseren Blick auf Jesus richten, von dem her alle Kraft kommt, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und wir sollten uns daran erinnern, dass das unsere Bestimmung ist, als Christen und als Gemeinde, dass wir diese Kraft suchen, Auferstehungskraft, Kraft des neuen Lebens, Kraft zu heilen und finstere Mächte zurückzudrängen. Es ist unsere Bestimmung, dass diese Kraft in unserem Leben durch unser Leben Gestalt gewinnt. Kleine Seitenbemerkung, es gibt bei den Menschen, die Gott mächtig in seinem Reich gebraucht hat, um viele PS auf die Straße zu bringen, viele Kräfte zu entfalten, da gibt es oft Jahrzehnten der Ruhe. Die Figuren der Bibel, wenn wir sie durchgehen, wenn wir sie uns anschauen, sie haben oft über Jahrzehnte ein völlig unauffälliges, ich nenne es mal bürgerliches Leben geführt. Und manchmal über Nacht begann Gottes Kraft in ungewöhnlicher Weise durch sie zu wirken. Das sehen wir bei Paulus, das sehen wir bei den Jüngern, wir sehen es bei Jesus selbst, wir sehen es bei Mose, bei Abraham. Wir können das ganze Line-up von großen biblischen Persönlichkeiten sehen. Es findet sich immer wieder dieses Motiv. Deshalb müssen wir nicht unbedingt verunsichert sein, wenn wir in dem Moment oder im Moment oder vielleicht lange Zeit solche Kräfte nicht erleben. Es gibt diese Ruhephasen von Vorbereitung und dann gibt es diese besonderen Zeiten, die nennt die Bibel Kairos, besondere Zeit, wo diese Kräfte ihre Wirkung entfalten, wo diese Kraft Gottes ihre Wirkung entfaltet. Aber wir sollten uns darauf besinnen, das hat Gott vor Augen, Gott will sich verherrlichen durch uns, durch seine Kirche. Und er möchte, dass seine Liebe und seine Kraft, dass sie kommen und sichtbar werden. Und dann sind es nicht mehr wir, die eingeschüchtert irgendwelches freies Spiel der Kräfte beobachten, sondern dann dreht sich das um. Dann sollten wir darauf vorbereitet sein, dass einflussreiche Personen aufmerksam werden auf uns. Es ist jetzt besonders spannend, wie Jesus reagiert auf diese Kontaktaufnahme der Machthaber. Und wir finden in Lukas 13, Vers 32 eine Botschaft, die Jesus an diesen Herodes richtet. Gesundheit. Lukas 13, Vers 32, 33. Geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen. Heute und morgen. Und am dritten Tag bin ich am Ziel. Doch muss ich heute und morgen und am folgenden Tage noch wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Faszinierend diese Anspielung, also einmal diese Klarheit, mit der Jesus diesem König seine Mission, sein Mission Statement ausrichten lässt. Ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen. Also er sagt sehr klar, diese Kraft auszuüben, das ist mein Ding und das ist mein Job. Das mache ich. Ich bringe Heilung und ich treibe Dämonen aus. Und spannend ist auch der dritte Teil. Am dritten Tag werde ich vollendet. Da geht es um die Auferstehung. Jesus spielt auf den dritten Tag, auf den Auferstehungstag an und er gibt dem Herodes, wenn man so will, die Rückmeldung, ja, du hast das richtig wahrgenommen, es sind Auferstehungskräfte, es ist eigentlich Lebenskraft, Kraft aus den Toten, die hier wirkt. Aber es kommt auch die Anspielung, doch muss ich heute und morgen und am folgenden Tage noch wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Jesus sieht es sehr klar kommen, dass er selbst mit seinem natürlichen Leben irgendwann zwischen die Räder der Macht geraten wird. Wenn man so will, gab es tatsächlich ein Klingenkreuz zwischen Herodes und Jesus, als Jesus verurteilt wurde. Da wurde er einmal, wenn man so will, zwischen den Rädern der Macht hin und her geschickt und hin und her geschubst. Pilatus schickt ihn zu Herodes. Herodes macht sich lustig über ihn und schickt ihn zurück zu Pilatus. Und Pilatus spricht dann das Todesurteil aus. Und darin steckt für mich, In dieser Reaktion steckt für mich zweierlei. Jesus sagt mit einem gewissen Trotz und mit einer gewissen Unbeirrbarkeit, ich mache mein Ding. Er sucht nicht das Bündnis mit Herodes. Ist nicht interessiert da an einer, was weiß ich, an irgendeiner Allianz. Ne? Auf den Gedanken könnte man ja kommen, wenn man mit einer einflussreichen Person zu tun hat. Und spannend ist das auch, dass Petrus in Apostelgeschichte 8 und Paulus in Apostelgeschichte 13 eigentlich ähnlich unbeeindruckt diesen Machthabern gegenüberstehen. Simon, der Zauberer, der kriegt eigentlich richtig eine deftige Rückmeldung von Petrus. Simon will irgendwie Geld investieren, will sozusagen Anteilseigner irgendwie werden und will irgendwie seinen Einfluss vermischen mit dem Einfluss des Reiches Gottes. Und Petrus weist das scharf zurück. Er hat überhaupt keine Scheu, eine lokale Größe ziemlich brüsk zurückzuweisen. Zu sagen, so funktioniert das hier nicht. Paulus auf Zypern, der entfernt, wenn man so will, erstmal einen schlechten Einfluss aus dem Beraterstab von Sergius Paulus. Er entlarvt einen dämonisierten Menschen. Der hieß Bar-Jesus, jemand, der einen schlechten Einfluss aus diesem Sergius Paulus ausübt und schlägt den mal eben mit Blindheit. Also auch da, Paulus ist völlig unbeeindruckt von der Autorität, vor der er steht und demonstriert gleich mal die Autorität, in der er steht. Und das sehen wir eben auch bei Jesus. Jesus sagt, lässt dem Herodes im Prinzip ausrichten, ich mache mein Ding. Und das ist auch eine Botschaft an uns. Wenn es Erschütterung, freies Spiel der Kräfte, eine Erschütterung des Gleichgewichts der Kräfte gibt, mit Blick auf Jesus sollten wir unerschüttert mit einem gewissen Trotz unser Ding machen, an seinem Reich bauen. Ihn darum bitten, dass er seine Kraft uns schickt, in dieser Kraft Schritte gehen, auf den Theatervorplatz gehen, Leute zum Alpha-Kurs einladen, für Leute beten. Was ich hier noch finde, ist, Jesus deutet an, dass es diesen Moment von Ohnmacht geben wird. Doch muss ich heute und morgen und am folgenden Tage noch wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Auferstehungskraft kommt durch Sterben zur Welt. Auferstehungskraft kommt durch Sterben zur Welt. Und Auferstehungskraft zeigt sich nicht immer in einer gefühlten Machtfülle, sondern manchmal gerade in gefühlter Ohnmacht. Am dritten Tage werde ich vollendet. Und dem voraus ging eben der erste Tag, der Karfreitag, wo Jesus gestorben ist. Und es hätte diesen dritten Tag nicht gegeben ohne den ersten Tag. Und es hätte auch keine Heilungen und Dämonenaustreibung gegeben ohne diesen dritten Tag und ohne die Bereitschaft Jesu zu leiden, zu sterben, Ohnmacht zu erleben, zwischen die Räder zu geraten. Und das ist auch ein Prinzip und eine Wahrheit, die bis heute gilt für das Reich Gottes. Seine Kraft geht oft einher mit einer gefühlten Ohnmacht und auch mit Erfahrungen von Schwäche und Ohnmacht. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Abvers 7, diesen Schatz, er redet hier von der Kraft Gottes in Jesus, diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Also es soll sichtbar sein, jeder soll das merken, die Kräfte, die hier wirken, die hängen nicht mit diesen Figuren, mit diesen Personen zusammen. Und Gott gefällt es manchmal, besonders viel von seiner Kraft in diese Erde zu schicken, durch besonders zerbrechliche Gefäße. Vers 11 heißt es dann, denn immer werden wir, obgleich wir leben, um Jesu willen dem Tod ausgeliefert, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. Also Paulus formuliert ja ein Paradox. Er sagt, ich erlebe Leiden und Sterben. Ich lebe in einem ständigen Druck, in einer ständigen Bedrohung und ich habe Ohnmachtserfahrung en masse. Aber gerade deswegen habe ich auch Anteil an diesen Auferstehungskräften. Deshalb wirken auch diese Kräfte. Auf eine Formel gebracht in Vers 12, so erweist an uns der Tod, an euch aber das Leben seine Macht. Das sagt Paulus zu den Korinthern. Er sagt ihnen, ich erlebe Karfreitag und deshalb erlebt ihr Ostersonntag. Ich erlebe Leiden und Sterben. Ich mache nicht gerade eine tolle Figur, aber deshalb erlebt ihr die Kräfte der Auferstehung und des Himmels. Man kann nicht das eine oder das andere haben. Und deshalb, wo auch immer du gerade persönlich stehst, wenn du in Ohnmachtserfahrung stehst, du bist wahrscheinlich bei Gott ganz schön in Arbeit. Und weich dem nicht aus. Bekenn dich auch zu deiner Ohnmacht. Und es gehört dazu, zu diesem Prozess, dass Gott seine Auferstehungskräfte hier auf die Erde schickt. Wir beten. Herr, wo wir das im Moment so sehen und uns das so stark einmassiert wird über die Medien und wo auch so eine Einschüchterung davon ausgeht, so eine Atmosphäre von Verunsicherung, eine Angst vor dem freien Spiel der Kräfte. Hilf uns durch deinen Geist, dich, Jesus, im Blick zu haben. Und wir geben uns dir hin. Ich lade euch ein, das persönlich mitzubeten. Wir geben uns dir hin. Jesus, ich gebe mich dir hin. Ich bitte dich, dass du mein Leben gebrauchst, damit deine Kräfte sich entfalten auf dieser Welt. Herr, und mach du unsere Herzen wirklich willig und bereit. Mach du mein Herz willig und bereit, dass wir auch Ohnmacht und Leiden bereit sind zu ertragen, damit deine Kraft sichtbar wird. Herr, wir bekennen dir, wie schnell wir am Ende mit unserem Latein sind. Wir bekennen dir, dass es mit unserem guten Willen, mit unserer Energie, mit unseren menschlichen Ressourcen einfach nicht getan ist. Wir stehen vor dir immer wieder mit leeren Händen und wir bitten dich, füll unsere Hände, füll unseren Mund, füll unsere Herzen mit der Liebe und mit der Kraft der Auferstehung. Amen.